Als junger Mensch oder solange alles gut läuft, befasst man sich ja mit einigen Fragen des Lebens eigentlich so gut wie gar nicht. Es ist ja alles in Ordnung, es passt alles, also warum? Aber irgendwann, ist kein Versprechen, das ist einfach so meine Erfahrung, beschäftigen die meisten Fragen dann doch jeden, nur halt zu einer anderen Zeit. Und darum ist es immer gut, schon bevor es soweit ist, vielleicht mal die eine oder andere Frage anzudenken. Keine Sorge, es wird jetzt nicht um Altersvorsorge oder sowas gehen. Ich habe an verschiedenen Stellen durch meinen Dienst, durch Bekanntschaften schon Menschen begleiten dürfen, die schwer krank waren. Oder ihre Angehörigen, die dann mit den Schwerkranken ganz viel unterwegs waren. Und interessanterweise taucht dabei eine Frage oder ein Thema meistens relativ früh oder schnell auf, nämlich die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich gestorben bin? Was ist das Nächste, was ich danach erlebe? Die Bibel spricht ja von Auferstehung, aber was genau bedeutet das? Was ist dann Sache? Und die Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, ist, was würdest du darauf antworten? Sprich mal mit deinem Nachbarn darüber. Spaß. Müsst ihr nicht. Aber stell dir vor, ich hätte das gesagt. Was würdest du jetzt deinem Nachbarn sagen, wenn er dich fragt, was passiert eigentlich, wenn ich gestorben bin? Sehr gut. Bei manchen rattert es. Genauso soll es sein. Solche Fragen beschäftigen nicht nur uns, sondern eigentlich die Christen aller Jahrhunderte. Denn jede Generation ist ja mit diesem Thema Tod konfrontiert. Jeder muss sich diesem Ende stellen. Und da stellen manche die Frage wie, haben wir dann eigentlich immer noch einen Körper, so wie wir es jetzt haben? Wie kann das funktionieren? Oder schweben wir dann vielleicht wie so eine Energiewolke durch den Himmel? Wenn alles, was wir kennen, eigentlich vergänglich ist und ein Ende hat, warum kann man dann eigentlich von Ewigkeit sprechen? Ist das nicht irgendwie ein bisschen übertrieben, undenkbar? Wer an Ostersonntag hier war im Gottesdienst, der hat mitbekommen, dass wir angefangen haben, über Paulus Stellungnahme, so nenne ich das mal, zu diesem Thema zu sprechen. Im ersten Korintherbrief in Kapitel 15 hat er sich ganz viele Verse Zeit genommen, um auf all diese Fragen rund um das Thema Tod und Auferstehung zu sprechen. Und damals haben wir uns den ersten Teil angeschaut und jetzt gehen wir zur zweiten Hälfte über. Und am Anfang dieses zweiten Teils stellt Paulus eine Frage in den Raum, den seine Leser, die Korinther, die Christen in Korinth, wahrscheinlich auch so oder so ähnlich hatten. Er fragt, aber wird mir jemand entgegenhalten? Wie soll die Auferstehung der Toten denn vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Für die damalige Zeit ein total berechtigter Einwand gegen diese Auferstehungsargumentation, die Paulus bis hierhin zum 35. Vers geführt hat. Wie sollen wir wieder lebendig werden, wenn unser Körper ja schon längst im Grab und zerfallen ist? Wie kann man dann von Weiterleben sprechen, wenn es das alles gar nicht mehr gibt? Diesen Gedanken greift Paulus hier auf und in etwas grober Manier setzt Paulus seinen Text fort und schreibt, wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Und man muss dazu sagen, dass die modernen Übersetzungen diesen Ausdruck von Paulus etwas geglättet haben. Denn im Griechischen steht hier nur ein einziges Wort. Und an anderen Stellen wird das mit Idiot oder Dummkopf übersetzt. Also das ist seine Antwort auf diese erste Frage, aber keine Angst, es geht natürlich weiter und er fügt ein Bild ein, um diesen Gedanken zu ergänzen. Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussähst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und was du sähst, Weizen oder sonst eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der künftigen Pflanze. Es sind Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Samen dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt. Die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Ihr hattet, glaube ich, nicht den ganzen Text, den ich vorgelesen habe, da, aber ihr habt ja zugehört. Die meisten Leute in der damaligen Zeit waren selber Landwirte oder hatten zumindest ein sehr enges Verhältnis zur Landwirtschaft. Und darum war dieses Bild vom Aussehen, vom Samenkorn und was dann daraus entsteht, total bekannt. Alle konnten etwas damit anfangen. Und Paulus gibt, wenn wir den Text weiterlesen, eigentlich zwei Sachen mit diesem Bild weiter. Das erste ist, dass ein Samenkorn ja naturgemäß in die Erde gelegt wird und stirbt. Wir würden vielleicht sagen, sich auflöst oder was auch immer da biologisch gesehen das richtige Wort wäre. Aber Paulus gebraucht dieses Bild, um zu sagen, genau so werden auch wir beziehungsweise unser Körper, wenn wir sterben, in die Erde gelegt und dieser Körper löst sich auch auf. Und das Zweite, was er mit diesem Bild aussagen will, ist, dass aus diesem Samenkorn, ganz klein, unscheinbar, etwas entsteht, was ganz, ganz anders aussieht, als dieses Samenkörnchen andeuten würde. Ein Getreidehalm, was auch immer aus so einem Samenkorn alles entstehen kann. Und so wird es auch bei unserer Auferstehung sein. Das, was in die Erde gelegt wird, hat irgendwie eine Gemeinsamkeit mit dem, was danach kommt, aber doch wird es auch ganz, ganz anders sein als vorher. Und wie gesagt, für die Menschen damals war das ein sehr gutes Bild. Sie waren damit total vertraut. Wir könnten vielleicht heute ein etwas anderes Bild aus der Natur nehmen, das uns vielleicht etwas geläufiger ist. Wenn ihr das seht, dann wisst ihr sofort, was ich meine. Vielleicht kennt ihr es aus eurem eigenen Biologieunterricht oder wenn ihr Kinder habt, die schon in die Grundschule gehen, dann aus ihrem Sachunterricht. Die bringen ja dann stolz irgendwann diese Bilder nach Hause und man sieht es. Wenn wir so eine Raupe irgendwo langkrabbeln sehen und nicht wüssten, was daraus entsteht, da würden wir doch nicht mal im Traum darauf kommen, dass irgendwann mal aus dieser Raupe ein so schöner Schmetterling entsteht. Aber diese Raupe, die muss sich auflösen, das macht sie ja in ihrem Kokon, sie muss sich auflösen, damit daraus dann erstmal diese Schönheit des Schmetterlings entstehen kann. All diese Bilder machen deutlich, dass es irgendwie eine gewisse Kontinuität, eine Fortsetzung aus dem gibt, was wir hier auf der Erde sind, was wir gewohnt sind und dem, was danach, nach dem Tod sein wird. Aber diese Bilder machen auch deutlich, dass es einen riesigen Unterschied zwischen beiden Seiten gibt. Also irgendwie Kontinuität, aber gleichzeitig auch Diskontinuität. Und was diese Bilder auch deutlich machen, und gerade die nächsten Verse, die können wir jetzt nicht lesen, ist, dass aber all das, was danach entsteht, auch das, was aus jedem einzelnen Christen danach entsteht, dass das nicht irgendwie so ein Einheitsbrei der Heiligen wird, die alle gleich vor dem Thron Gottes stehen und irgendwie so in der Masse untergehen, sondern dass auch jeder Christ, jeder Mensch, der in den Himmel kommt, dass er auch diese neue Schöpfung, dass sie ganz individuell und eigenartig, einzigartig wird. Denn Paulus setzt fort und sagt, alles, was wir hier wahrnehmen, Menschen, Tiere, Vögel, Fische, die sind ja alle total unterschiedlich. Gott hat seiner Kreativität freien Lauf gelassen. Und er kommt auch auf die Gestirne am Himmel zu sprechen, Sonne, Mond, die unzähligen Sterne, alles irgendwie Gestirne, alles Lebewesen, aber trotzdem einzigartig und anders zu unterscheiden von allen anderen. Und das überträgt er auch auf das Neue, auf das, was kommen wird. Es wird immer etwas anders sein, ganz individuell und einzigartig. Und danach geht Paulus dann aber ganz explizit auf Unterschiede ein. Er zeigt auf, was früher war, was wir jetzt kennen, in unserem Leben präsent ist, und dem, was kommen wird. Aber wir werden gleich schon beim Bibeltext merken, er kann da nicht konkret werden. Oder will es vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Aber wir lesen da mal rein. Genauso verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Unsere irdischen Körper sterben und verwesen. Doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt, aber wenn sie auferstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach, dann aber voller Kraft. Jetzt sind es natürliche, menschliche Körper, aber wenn sie auferstehen, werden es geistliche Körper sein. Denn so wie es irdische Körper gibt, so gibt es auch geistliche. Also das Jetzt und Später, das stellt Paulus an vier Begriffspaaren gegenüber. Sterblich, unvergänglich, unperfekt, voller Herrlichkeit, schwach, voller Kraft, menschlicher Körper, geistlicher Körper. Und wenn wir uns die linke Seite anschauen, dann können wir damit schon etwas anfangen. Das ist ja das, was uns irgendwie Tag ein, Tag aus beschäftigt. Schwäche, Sterblichkeit, Unvollkommenheit, das kennen wir. Aber die Begriffe auf der anderen Seite, die deuten sowas an, womit wir vielleicht gar nicht so viel anfangen können. Man kann sich etwas darunter vorstellen, die Fantasie läuft los, aber es ist total unkonkret. Es ist nicht greifbar. Wir können nicht sagen, es ist so oder so, sondern es ist nur eine Andeutung. Paulus kann es nicht oder will es nicht konkretisieren, aber vielleicht reichen ja auch die Andeutungen, um schon mal zu überlegen, was könnte denn sein? Und wir haben ein Beispiel im Neuen Testament, wo wir daran so ein bisschen sehen können, wie das mit diesem neuen Körper funktioniert. Natürlich meine ich Jesus. Nach der Auferstehung war er ja quasi der einzige Mensch, der noch in dieser Neuheit des Lebens auf der Erde war. Und das, was wir in den Evangelien darüber lesen, das ist schon sehr bezeichnend. Wir wissen zum Beispiel, dass er zuerst Maria begegnet ist und später dann mit den Jüngern, mit ein paar seiner Jünger nach Emmaus gewandert ist. Und was hatten beide Begegnungen gemeinsam? Maria und die Jünger haben Jesus im ersten Moment gar nicht erkannt. Hey, sie waren 3 Jahre lang mit ihm Tag aus, Tag ein unterwegs und jetzt geht er stundenlang neben ihnen und sie erkennen ihn nicht. Also sah er irgendwie anders aus. Maria hat ihn auch nicht erkannt. Erst als er ihren Namen genannt hat, hat sie verstanden, hey, das ist Jesus. Und auch die Jünger in Emmaus haben erst, als er das Brot gebrochen hat, also quasi dieses Symbol, das sie vor seinem Tod das erste Mal von ihm gesehen haben, ist ihnen wieder bewusst geworden, das muss Jesus sein. Und dann erkennen sie ihn und plötzlich ist er weg. Oder wir wissen auch, dass die Jünger, weil sie wahrscheinlich verängstigt waren, sich hinter verschlossenen Türen getroffen haben. Und plötzlich steht Jesus mitten in diesem Raum. Also die Tür, die Wände, was auch immer, hält ihn nicht auf. Er war einfach da. Und dann dachten die Jünger vielleicht, er muss ein Geist sein, dass er durch die Wände durchgeht. Aber er ist dann direkt mit ihnen. Also war da irgendwie eine Art von Körperlichkeit, die die Nahrung aufnehmen und verarbeiten konnte. Also das sind Beobachtungen, die wir einfach anhand von Jesus machen können und sehen, irgendwie ist da viel Gemeinsamkeit, aber es ist auch ganz schön anders. Und das, was sein Körper konnte, ist irgendwie nicht den Naturgesetzen unterworfen. Und wenn ich das so lese, dann nährt das nach wie vor meine Hoffnung, dass wir im Himmel fliegen können. Das ist mein großer Traum. Ich habe schon gesagt, wir können nicht auf jeden Vers eingehen, darum springen wir jetzt mal ans Ende dieses 15. Kapitels. Paulus hat sich ganz lange Zeit genommen, um diesen Gedanken der Auferstehung irgendwie plausibel zu machen, die Fragen der korinthischen Christen zu beantworten und kommt jetzt am Ende quasi zur Schlussfolgerung, zu dem, was das Ganze, diese langen Ausführungen eigentlich für uns bedeuten. Und lasst uns da mal reinlesen. Und ich werde auch gar nicht so viel mehr dazu sagen, aber ich finde, diese Verse, die sprechen für sich. Und ich bitte euch da einfach mal mitzulesen, die auf euch wirken zu lassen, das, was Paulus quasi nach diesem langen Text zusammenfasst und schlussfolgert für das Leben von uns Christen. Und wenn das geschieht, all das, was er erklärt hat mit der Auferstehung. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister. Und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Als ich den Text in der neuen Genfer Übersetzung gelesen habe, die ich hier auch mitgebracht habe, hat dieser eine Satz mich sehr beeindruckt. Der Tod ist auf ganzer Linie besiegt. Der Tod ist auf ganzer Linie besiegt. Und Anita hat es schon gesagt, am Freitag hatten wir eine Beerdigung von einem Mitglied unserer Gemeinde. Vielleicht wart ihr auch schon auf Beerdigungen von Großeltern, vielleicht von den eigenen Eltern. Es geht uns nahe, es beschäftigt uns. Wir sind dieser Sterblichkeit ausgeliefert. Aber hier ist etwas passiert, wo man dann einen Strich drunter setzen kann und sagen kann, der Tod ist auf ganzer Linie besiegt. Unglaublich. Was das bedeutet, das können wir uns in unserer Endlichkeit gar nicht so richtig vorstellen. Aber wir sehen, dass Jesus' Auferstehung den Teufel, also den personifizierten Tod, besiegt hat. Jesus ist der Stärkere, wenn man das mal in einem Kampf dieser Mächte gegenüberstellt. Jesus ist der Stärkere und er hat den Tod besiegt. Das heißt, der Tod hat jetzt nichts mehr zu melden. Er ist der Herr im Ring. Er ist der Chef. Und darum hat der Tod jetzt keinen Zugriff mehr auf Jesus. Und darum kann er einfach über die Erde spazieren, nachdem er schon gestorben ist. Der Tod hat keinen Zugriff auf ihn. Und dann kommt's. Paulus geht einen Schritt weiter und sagt, dass wir durch Jesus diesen Sieg über den Tod geschenkt bekommen. Also Jesus schenkt mir, Jesus schenkt dir diesen Sieg über den Tod. Bitteschön, für dich. Alle, die an Jesus glauben, bekommen von ihm dieses Geschenk. Der Tod hat also auch keinen Anspruch mehr auf dich, weil Jesus das ja in dem Kampf errungen hat. Und jeder, der an ihn glaubt, hat jetzt Anteil an diesem Sieg. Der Sieg ist so, als ob ich ihn errungen hätte. Jetzt bin ich der Stärkere. Ich besiege den Tod, weil Jesus mir seinen Sieg schenkt. Das bedeutet, dass unsere irdische Hülle, also mein Körper, euer Körper, dass er natürlich trotzdem sterben muss. Er ist Teil dieser Welt und diese Welt ist einfach vergänglich und sterblich. Also die Hülle muss sterben, daran ändert sich nichts. Aber das, was uns Menschen eigentlich ausmacht, unsere Seele, unser Inneres, das darf jetzt für immer weiterleben. Darauf hat der Tod keinen Zugriff. Wir dürfen für immer in Gottes Gegenwart weiterleben. Und gerade weil alles hier auf der Erde, alles, was Gott gemacht hat, eine gewisse Körperlichkeit hat, wird auch das, was danach kommt, eine gewisse Körperlichkeit haben. Aber eben doch ganz, ganz anders als das, was wir jetzt kennen, aber irgendwie trotzdem in Kontinuität dazu. Paulus liefert also viele Argumente und Anhaltspunkte dafür, dass wir Christen an der Auferstehung von Jesus leibhaftig, dass wir daran glauben dürfen. Und am Ende seines Statements, und ihr seht es hier auch, sagt er dann, was das für unseren Alltag bedeutet. Und ich möchte die Verse nochmal vorlesen. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Paulus ist sich dessen bewusst und ich denke, da hat sich bis heute durch den Lauf der Kirchengeschichte nicht viel verändert. Paulus ist sich bewusst, dass uns Christen ganz viel täuschen möchte und uns vom richtigen Weg abbringen möchte, von dem Weg, den Jesus uns ermöglicht hat. Und Paulus erinnert uns daran, dass wir trotz dieser ganzen Ablenkungen, die da sind, dass wir unbeirrt den Weg gehen sollen, den Jesus uns vorausgegangen ist. Wir sollen an ihm festhalten, an dem, was wir im Neuen Testament über diesen Weg, über die Nachfolge Jesus hinterher erfahren. Und so viele geistige und ideologische Strömungen haben im Laufe der Jahrtausende versucht, die Lehre des Neuen Testaments irgendwie zu relativieren oder die Lehre des Neuen Testaments an das aktuelle Weltbild anzupassen und zu sagen, ja, das steht da so, aber heute. Das ist kein Phänomen von diesem Jahr, vom letzten Jahr, sondern das ist etwas, was durch die Kirchengeschichte hindurch immer wieder versucht wurde. Aber Paulus sagt, nein, haltet an dem fest, was ihr lest, was ich euch bringe, das Evangelium, das Jesus vorgelebt und uns ermöglicht hat. Nur so können wir auf dem richtigen Weg bleiben. Nur so werden wir nicht irgendwann mal falsch abbiegen. Und natürlich ist es nicht leicht. Und keiner von uns schafft es oder könnte sagen, ich habe die Wahrheit zu 100% entdeckt oder verstanden. Das ist einfach unmöglich. Jeder von uns hat einen blinden Fleck. Jeder von uns versteht mal vielleicht eine geistliche Wahrheit oder einen Abschnitt aus der Bibel falsch. Ist auch kein Problem. Jesus steht da nicht wie mit einem Hammer dahinter und schlägt gleich drauf, wenn wir was falsch verstanden haben. Nein, dann wären wir alle nicht mehr da. Darum ist es aber so wichtig, dass wir zusammen die Bibel lesen. Im Hauskreis, in der Familie, in der Gemeinde, vor einer Besprechung, wo auch immer wir irgendwie mit anderen zusammenkommen. Lasst uns da zusammen immer wieder in die Bibel hineinschauen und darüber sprechen. Argumente und Ansichten miteinander auszutauschen, zu hören, was andere darüber denken und nicht nur immer vielleicht den Lieblingstheologen zu hören oder den Lieblingspodcast immer nur zu hören und dann in seinem eigenen Saft der Gedanken zu schmoren. Nein, Gemeinde ist ein Ort, wo genau das auch möglich sein soll, dass meine Ansichten von anderen Menschen reflektiert werden. Das machen wir nicht gern, oder? Dass andere uns sagen könnten, hör mal, dass, wie du diesen Vers vielleicht verstehst, das sehen 98% der anderen Christen anders. Kann das sein, dass du vielleicht etwas umschwenken müsstest? Tut manchmal weh, aber ich glaube, es tut uns gut. Und das ist auch der Grund, warum Gott von Anfang an Gemeinde ins Leben gerufen hat, damit wir uns gegenseitig prägen, gegenseitig reflektieren und Hilfestellung, aber auch kritisch hinterfragen dürfen. Und dann zum Schluss, wir sollen uns unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn einsetzen. Das wirkt erstmal ziemlich absolut, oder? Alles zu geben, was ist denn mit meinem eigenen Leben? Was ist mit meinen Bedürfnissen, mit meiner Familie? Ich glaube, so meint Paulus es nicht. Er sieht das global, ganzheitlich. Wir mit all diesen Sachen, die ich gerade genannt habe, wir als Mensch, als Ganzes, sollen für die Sache des Herrn verfügbar sein. Und das bedeutet dann aber auch wieder im Umkehrschluss, dass jedes Mal, wo ich mich hier im Gottesdienst einbringe, in der Band, an der Technik, beim Begrüßungsdienst, in der Küche, wo auch immer, dass das nicht umsonst ist. Jede Stunde am Schreibtisch, um irgendetwas vorzubereiten für die Gemeinde, für irgendeine andere Begegnung, all das ist nicht umsonst. Jedes Gespräch mit meinem Nachbarn oder Arbeitskollegen über Jesus, das ist etwas, was Gott sieht, was nicht umsonst ist und was er belohnen wird, wie es an anderer Stelle, in anderer Übersetzung hier heißt. Also, was nehmen wir jetzt mit aus diesem langen Kapitel, das Paulus zum Thema geschrieben hat? Das erste ist natürlich, Jesus ist auferstanden. Leibhaftig, so wie wir es in den Evangelien lesen. Das zweite ist, wir werden auch auferstehen. Das macht Paulus in diesem zweiten Abschnitt genauso deutlich. Was davon hat dich überzeugt? Was davon lässt dich vielleicht fragend oder zweifelnd zurück? Lasst uns darüber ins Gespräch kommen. Das ist die Einladung. Und die Frage, die letzte, die ich dir stellen möchte, ist: Hältst du an der Wahrheit fest, dass du nach deinem Tod weiterlebst? Das ist das, was wir durch die Bibel, gerade durchs Neue Testament, immer wieder sehen. Dass es eben nicht zu Ende ist, wie Anitas gesagt hat, wenn wir in den Bus steigen. Nein, der Bus, der fährt irgendwo hin. Das ist übrigens auch ein Bild, das C.S. Lewis in einem seiner Aufsätze aufgenommen hat. Der Bus fährt irgendwo hin. Und diese Frage, die dürfen wir mitnehmen. Aber letztendlich ist unser Glaube das, was er ist, ein Glaube. Aber auch nicht weniger als das. Und jeder, der glaubt, so sagt es die Bibel, jeder, der daran glaubt, dass Jesus auferstanden ist, wird mit ihm für immer leben. Und wenn wir das glauben, dann werden wir lebendig, nachdem wir gestorben sind. Das klingt ziemlich paradox, aber darum ist es wahrscheinlich gerade wahr, weil so auf diese Idee würde man nicht einfach so kommen, so wie das ganze Neue Testament es beschreibt. Die Details dazu, die bekommen wir noch nicht. Die hatte Paulus vielleicht auch nicht richtig oder er hat sie vielleicht ein Stück weit zurückgehalten, keine Ahnung. Aber er nennt uns Argumente und fordert uns dazu auf, bis zum Schluss daran festzuhalten. Und schon Millionen Christen haben es geschafft, bis zu ihrem Lebensende daran festzuhalten. Darum stehen die Chancen gut, dass wir es auch schaffen, oder? Lasst uns einfach daran festhalten, aber nicht, weil wir es schaffen könnten, sondern weil Jesus es uns versprochen hat. Und damit möchte ich abschließen. Jesus sagt: Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und das sagt er zu jedem, der zu ihm gehört. Jeder, der an ihn glaubt, für jeden ist das das Versprechen, das er dir gibt. Weil ich lebe, wirst auch du leben. Amen.